möchte euch jetzt die Bibelstelle für den heutigen Predigt, für die heutige Predigt vorlesen. Und ihr dürft gerne nochmal aufstehen, weil wir möchten einfach in eine Empfangshaltung gehen und einfach das Wort Gottes hören und einfach erwarten, dass er durch sein Wort wirkt, zu uns spricht. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 31 bis 36. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei.
Amen, ihr dürft euch setzen. Das war das Wort des Herrn aus dem Johannesevangelium. Hey, ich freue mich heute hier zu sein mit euch. Und das war David, könnt ihm gerne schon mal einen Applaus geben. Wir freuen uns so sehr, beide hier zu sein. Genau, ich heiße Micha, für die, die mich nicht kennen, und David. Wir sind beide auch Teil vom VIA College. Ich darf das College doch leiten. Der David ist ein Second hier bei uns und wir predigen heute zusammen. Und ich habe gehört, dass ihr jetzt erst die letzten Tage auf Church-Freizeit wart. Darf ich mal sehen, wer war jemand von euch? Oder sind nur die 11:30 Leute dort? Okay. Okay, einige von euch waren dabei. Einigen nicht, umso, also nicht schlimm, weil wir haben gedacht, ich habe gehört, um was es ging bei der Church-Freizeit und wir hatten irgendwie es auf dem Herzen, so daran anzuknüpfen, weil wir sowieso auch so ein Thema auf dem Herzen hatten, was vielleicht für euch ist, was, glaube ich, für uns alle Christen wichtig ist, und das ist das Thema Freiheit. Und ihr habt es gerade schon gehört in dem Predigttext, wo Jesus darüber spricht, was es bedeutet, wann wir wirklich frei sind. Und du kannst mal kurz überlegen, so für dich selber, wie frei fühlst du dich gerade? Ich meine, du sitzt jetzt hier irgendwie hier drin, bist irgendwie jetzt erstmal gefangen hier für die nächste Stunde. Wie bist du in diesem Programm drin, was wir Gottesdienst nennen? Vielleicht nicht so frei, aber eigentlich, du hättest auch die Freiheit zu gehen, gell? Du hättest, hier ist ein Ort von Freiheit, oder? Oder ich habe mir so überlegt, also was bedeutet Freiheit wirklich? So, wo erlebe ich Freiheit? Und die Bibel ist ja voll davon, von vorne bis hinten. Ich habe einen Vers euch mitgebracht, zum Beispiel in Galater 5, Vers 1. Da heißt es: Christus hat uns befreit, damit wir auch in Freiheit leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht weiter einspannen in das alte Sklavenjoch. Oder noch ein paar 12 Verse später, Galater 5, Vers 13, da schreibt Paulus sogar: Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf eins jedoch gebt Acht, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient einander in Liebe. Okay, zwei Verse, die sehr stark so zum Ausdruck bringen, Freiheit, wir sind berufen dafür. Weißt du, manche suchen ja so nach ihrem Job, nach der Berufung: Oh, was will Gott mit meinem Leben? Gott hat dich berufen, frei zu sein. Gott hat dich dazu berufen, Freiheit auszustrahlen. Und ich sage dir, wenn ich mit ganz vielen Leuten rede, so in meinem Umfeld, auch Leute, die nicht in die Church gehen, die fühlen sich gar nicht so unfrei. Und eigentlich ganz oft, guck mal, wenn wir hier leben in Deutschland, Guck mal, du musst keine Angst haben, dass wir uns hier treffen. In anderen Ländern der Welt würde sowas niemals stattfinden. Da gibt es nur Kleingruppen, irgendwo unterirdisch, im Geheimen treffen die sich. Aber das sind die schnellstwachsendsten, das ist die schnellstwachsendste Gemeinde weltweit, oder? Es ist doch krass, dass wir so eine Freiheit haben, aber trotzdem weiß ich nicht, wie frei du dich fühlst. Also, was ist Freiheit eigentlich? Was heißt es wirklich, frei zu sein? Vielleicht als erstes denken wir so daran, ja, Freiheit heißt, ich kann tun und lassen, was ich will, oder? Es ist so, ich bin der Chef, ich kann entscheiden und ich kann einfach tun, was ich will. Es bedeutet vielleicht, keine Grenzen zu haben. Stell dir mal vor, es gibt keine Grenzen, du kannst wirklich tun und lassen, was du willst. Das ist doch Freiheit, oder? So stellen wir es uns manchmal vor, oder auch, ich glaube, die Gesellschaft tut ganz stark so das zu empfinden. Und ich habe zum Beispiel auch an meinen Urlaub gedacht. Ich war jetzt die Woche am Hopfensee zusammen mit meiner Frau und meinen beiden Kindern und wir waren in so einem Wohnmobil unterwegs. Und tatsächlich, eine Woche vorher haben wir gemerkt, okay, nächste Woche ist Urlaub, wir haben noch nichts gebucht, was machen wir denn? Und dann kommt so dieser Moment, du denkst so, okay, lass uns mal was ganz Verrücktes machen. Können wir nicht spontan nach Mallorca fliegen? Vielleicht gibt es da irgendwo eine Finca und dann, keine Ahnung, die Kinder sind noch nie geflogen, aber vielleicht wird es jetzt mal gehen, die sind 3 und 6 Jahre alt. Und dann guckst du nach Fliegern und denkst so, oh, okay, krass, von Stuttgart ist echt teuer. Und dann kostet es irgendwie 2.500 Euro. Und dann denkst du kurz in dem Moment, okay, soll ich 2.500 Euro investieren? Habe ich 2.500 Euro überhaupt auf meinem Konto? Auf einmal merkst du, Finanzen hat eine Entscheidungsgewalt in deinem Leben. Wir sagen ja auch finanzielle Freiheit. Okay, weil wenn du finanziell frei bist, dann kannst du ja tun und lassen, was du willst, oder? Dann fliegst du mal hier kurz da in das Land, gehst da in Urlaub, du kaufst dir, was du willst, das neue iPhone, das neue MacBook, so. Geld begrenzt dich nicht. Ich glaube, es gibt viele unter uns, die sich nach sowas sehnen, so, ja, finanzielle Freiheit, das ist es, Grenzenlosigkeit. Oder wir denken an sowas wie Meinungsfreiheit, hohes Gut, gell, darf man überhaupt noch seine Meinung sagen, gell? Oder Religionsfreiheit, Freiheit in der Berufswahl, Partnerwahl, Ortswahl, wo du wohnst, oder ey, was du heute alles selbst wählen kannst, davon, genau, das war früher noch Geschichte, aber heute bedeutet Freiheit vielleicht für viele auch Selbstbestimmung. So, ich darf bestimmen, my body, my choice. So, ich bin doch frei. Oder auch zu lieben, wen ich lieben möchte. Gell? Wie kann Liebe falsch sein? Ist echt ein Ruf in unserer Gesellschaft. Oder noch was Drittes, was ich so gedacht habe, nicht bestimmt zu sein von anderen Menschen. Gell? Nicht beschränkt oder begrenzt zu sein. Freiheit bedeutet irgendwie unabhängig zu sein. So, das sind so verschiedene Vorstellungen. Und die auch in unserer Gesellschaft sind. Ich glaube, alle sind falsch. Ich glaube, alle sind unwahr. Ich glaube, keines dieser Freiheiten ist wirkliche Freiheit. Und heute geht es darum, was heißt wirkliche Freiheit, okay? Es tut mir leid, wenn ich deine Welt heute zerbrechen muss, aber es ist gut so, wenn ich sie zerbreche, weil dann bist du etwas nachgelaufen, was nie wirklich Freiheit ist, okay? Bist du da? Okay, ich werde dich heute schocken. Weil die Frage ist nicht, ob du frei bist zu tun, was du willst, sondern ob du frei bist zu werden, wozu du geschaffen bist. Okay? Die Frage ist nicht, ich sag's nochmal, ob du frei bist zu tun, was du willst, sondern ob du frei bist zu werden, wozu du geschaffen bist. Weißt du, wir sind heute vielleicht freier als je zuvor und gleichzeitig ängstlicher als je zuvor. Und dann merken wir auf einmal, dass wir doch nicht so frei sind, wie wir eigentlich gedacht sind. Und deswegen, mein erster Punkt wird ein bisschen reinhauen, aber der heißt, du bist gefangen. Du bist gefangen. Und vielleicht denkst du, nein, ey, ich bin free. Na, 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 na. Aber ich werde dir mal ein paar Punkte nennen. Ich habe so eine Liste dabei, wo Leute wirklich gefangen sind. Aber eine Sache ist mir nämlich noch eingefallen. Ich war vor kurzem mal wieder joggen. Ich hatte den guten Vorsatz, dachte, komm. Oder ich musste einfach raus. Ich habe auch gehört, Joggen hilft so gegen Ängstlichkeit, gegen Depressionen, wenn man sich zu viele Sorgen macht. Ich habe mir zu viele Sorgen gemacht. Ich dachte, okay, jetzt gehe ich mal raus. Und dann, während ich so laufe, dachte ich, krass, was ist das eigentlich für eine Freiheit, dass ich einfach rumlaufen kann. Leute, die gefangen sind in Gefängnissen, können das nicht. Ich meine, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist im Gefängnis, aber ich stelle es mir krass vor. Du bist da gefangen an einem Ort und du kommst da nicht raus. Du kannst vielleicht mal auf den Hof gehen, aber du bist da in deiner Zelle. Und manchmal, meine Frau ist zum Beispiel Beamtin, manchmal sagt man auch so über die Beamten, hey, das ist ein goldener Käfig. Ja, weil es irgendwie so eine, es ist Gold, aber es ist irgendwie auch ein Gefängnis. So, du kommst da nicht so raus. Also klar, wenn du Kinder kriegst, hast du Elternzeit. Aber jetzt, wenn sie vielleicht wieder einsteigt, da überlegt sie sich, gut, wo geht sie, an welche Schule, ist sie dann weiter Beamtin oder nicht? Du bist irgendwie in so einem goldenen Gefängnis. Aber was sind Gefängnisse unserer Zeit? Und ich habe dir mal 7 Stück mitgebracht. Vielleicht kannst du auch alle 7 kurz zeigen, weil ich will gar nicht mehr so viel Zeit brauchen. Kannst du dir auch abfotografieren und nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, so was ist vielleicht dein Gefängnis? Vielleicht zum ersten Gefängnis, Vergangenheit. Ich glaube, wir sind so oft in unserer Vergangenheit gefangen. Vielleicht du persönlich, vielleicht die ganze Kirche. Ihr habt als Church-Freizeit gerade das Thema gehabt, Auszug aus Ägypten. Weißt du, wie das Volk Israel in der Vergangenheit gefangen waren? Sie waren wirklich gefangen in Ägypten, in der Sklaverei. Aber auch danach, als sie nicht mehr mehr dort waren, waren sie noch gefangen. Die haben sich so oft gefragt, sollen wir nicht zurückgehen nach Ägypten? Eigentlich war es doch ganz schön im goldenen Käfig, oder? Eigentlich war es doch ganz schön, gefangen zu sein, weil es war nicht so anstrengend. Ey, die waren gefangen vor ihrer, in ihrer Vergangenheit. Ich habe selber auch gemerkt, ich bin so geprägt von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meiner Familie. Und ich glaube, viele Dinge sind auch gut, wo ich sensibel bin für manche Dinge und denke, boah, ich bin so glücklich, dass ich so christlich aufgewachsen bin. Aber gleichzeitig bringe ich auch eine Prägung mit, ich kann nicht sagen, ich starte auf dem weißen Papier, sondern die Vergangenheit hat mich geprägt, hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Aber meine Zukunft ist eine ganz andere Geschichte. Deswegen, es gibt im Englischen so einen Satz, der heißt, the past can make you or the past can break you. Ich habe ganz viele unserer Sorgen, unsere Ängste auch heutzutage sind, weil wir uns von der Vergangenheit haben brechen lassen, weil wir Dinge erlebt haben, ja, die nicht gut waren, die schwierig waren. Aber ich habe einen Vers noch mitgebracht, der ist nicht auf den Slides. Galater 3, Vers 26 bis 29, da sagt Paulus, denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Und dann, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams und gemäß der Verheißung seine Erben. So, egal wie deine Vergangenheit war, egal wo du herkommst, egal was dein Ursprung ist, ob du von der und der Familie bist oder von dem und dem Dorf oder von der und der Nachbarschaft, wo alle Leute wissen, oh je, das ist das und das. Nein, egal ob deine Eltern sich geschieden haben, egal was du in deinem Leben schon verbrochen hast, die Vergangenheit muss dich nicht prägen, sondern, und die muss dich auch nicht brechen, sondern die kann dich zu dem machen, der du heute bist. The past can make you. Und ab hier geht's nach vorwärts, denn in Christus sind wir alle eins. Nicht Jude, nicht Grieche, sondern wir sind eins in ihm. Deine geistliche Herkunft steht über deiner leiblichen Abstimmung. Du bist Teil von Gottes Familie, wenn du dich dazu entscheidest, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll. Weißt du, weil Satan, er liebt es, dich in deiner Vergangenheit festzuhalten, aber nur, weil er deine Zukunft nicht berühren kann. Deine Zukunft ist für ihn untouchable. So, deswegen lade ich dich ein, streck dich aus. Leb nicht in der Vergangenheit, sondern leb in der Gegenwart Gottes. Amen. Okay, ich könnte jetzt zu jedem dieser Dinge wahrscheinlich eine halbe Predigt halten, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das sind echt Punkte, das sind Gefängnisse von heute. Vielleicht betrifft dich das mit der Vergangenheit, vielleicht betrifft dich das mit der Sünde. Es gibt Sünden in unserem Leben, die kennt jeder. So die großen drei, Macht, Sex, Geld. Bestimmt gibt es eine dieser drei oder auch weitere, wo du so merkst, oh, oder wenn du abhängig bist, süchtig bist, Alkohol, Nikotin, Drogen, aber vielleicht auch Medien, Pornografie, Spielsucht, das sind so Sachen, wir kennen die alle und wir wissen irgendwie, okay, das hat wirklich keinen guten Effekt auf Menschen und wir wollen eigentlich Abstand dazu nehmen, aber manche von uns wissen auch, Mann, ich bin da aber irgendwie noch gefangen, irgendwie ich schaff's nicht ohne oder ich. Und es gibt aber auch Sünden, die kennst du gar nicht. Weißt du, die sind dir gar nicht bewusst, weil wir so in unserer Welt sind. Aber die Bibel nennt Sünde nicht so, oh, du bist, wir haben manchmal so das Gefühl, Sünde ist halt das, wo ich die großen Fehler mache. Aber Sünde ist eigentlich einfach nur am Ziel vorbeischießen. Das ist ein Begriff aus dem Bogenschießen. Wenn der Pfeil nicht in die Mitte ging, dann hat der Knappe quasi gerufen, Hamartia, was Zielverfehlung heißt. Was dieses Wort für Sünde ist, was in der Bibel verwendet wird. Also wir schießen am Ziel vorbei. Es geht nicht darum, so wie weit kann ich noch gehen, damit ich nicht sündige, sondern was ist das Ziel meines Lebens? Manchmal fragen wir uns so, wo ist die Linie? Wie weit darf ich noch gehen? Ey, darum geht es nicht bei Sünde, irgendwie eine Grenze aufzuzeigen, sondern was ist das Ziel, wo ich hinschießen soll, wonach ich mein Leben ausrichten soll? Ja, und ich glaube, eine Lüge unserer Zeit, da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Punkt, ist so, hey, du bist gut, so wie du bist. Du bist genauso gut. Es gibt so dieses Ding von Achtsamkeit. So, ich nehme mal alles wahr. Vielleicht kennst du das auch. Und alle Gefühle in mir sind gut. Alle Wünsche in mir sind erstmal gut. Ich gebe den Raum. Und es gibt einen Ort dafür, Dinge wahrzunehmen. Aber Ich glaube nicht, dass wir von Haus aus gut sind. Und die Bibel sagt auch nicht, dass wir gut sind, sondern wir sind Sünder. Nicht alles, was meine Kinder fühlen und wollen und Begierde dann haben, ist gut. Schon im Kindesalter merke ich, ja, sie sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Sie haben die Anlagen dafür, ihn zu widerspiegeln. Aber tun sie es im Alltag immer? Nein. Tue ich es im Alltag immer? Nein. Deswegen, Sünde lebt in uns. Und Jesus' Perspektive ist, dass wir zwar gebunden sind an die Sünde und deswegen irgendwie verdorben sein müssen und deswegen aus der Sklavenschaft der Sünde gerettet werden müssen. Okay, aber, und manche von uns sind vielleicht auch so definiert über Sünde, über die Lügen, dass wir uns vielleicht sogar sagen, ja, so bin ich halt. Aber auch da, guck mal, alles hängt so zusammen, gell, so bin ich halt, so war ich schon immer, die Vergangenheit, aber nein, so musst du nicht bleiben. Es gibt einen Weg. Oder eine unserer Lügen ist vielleicht auch, oder ich gehe mal weiter zum Thema Götzen. Was ist ein Götze? Ein Götze ist alles, was dir wichtiger ist als Gott. Das kann auch der VfB Stuttgart sein zum Beispiel. Das kann auch irgendwas sein, was ganz bagatellmäßig ist. Vielleicht dein Auto. Vielleicht merkst du es gar nicht, aber eigentlich, woran merkst du es, wenn etwas dir weggenommen wird und es dir so den Boden unter den Füßen wegreißt oder es dich so fundamental zerstört, dass du merkst, stimmt, ich habe mein ganzes Leben darauf gebaut. In der Bibel gibt es auch so einen Vers, denn da, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Manchmal kannst du auch einfach auf deinem Bankaccount gucken, auf deinem Bankkonto, wo das Geld hinfließt, weil das zeigt, wo dein Herz eigentlich ist. Und das zeigt, wofür du denkst, es lohnt sich, Geld zu investieren. Für manche sind es Nahrungsergänzungsmittel, für manche sind es irgendwelche Abos, Mitgliedschaften. Für manche ist es der Zehnte hier in der Church und ihr sagt, nein, nicht nur der Zehnte, ich gebe mich noch mehr hier rein. Amen, praise you. Ich glaube, es ist ein Vertrauensbeweis, zu sagen, hey, wo gebe ich mein Geld hin? Und Jesus hat fast nur über Geld gepredigt, gell? Wenn wir eigentlich so sind wie Jesus, dann müssten wir fast jede zweite Predigt über Geld machen. Einfach, weil es so ein großer Götze sein kann. Weil es uns so sehr bestimmen kann. Weil wir uns so sehr danach ausrichten können. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10 will ich dir mal noch vorlesen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Weißt du nicht, Geld an sich ist böse, aber die Liebe zum Geld, wenn du Geld auf den Thron setzt, wenn er dein Gott ist, wenn Geld dein Götze ist, dann ist es die Wurzel von allem Übel. Hey, wenn wir Gott sehen, wie er wirklich ist, dann verlieren alle Götzen ihren Glanz. Dann denkst du auf einmal, Geld? Was für Geld? Mein Papa im Himmel hat alles Geld der Welt. Und genau, Angst, Scham, Stolz, Hochmut. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, oder? Kein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Wir sollen keine Angst haben, aber so viele von uns sind gefangen, so vielleicht auch kulturell, so als Deutsche. Man freut sich so im Innen, man will gar nicht kein Aufsehen erregen, man hat irgendwie so Menschenfurcht, aber man merkt gar nicht, dass man sich manchmal mehr vor Menschen fürchtet, wie man sich vor Gott fürchtet. Hey, das soll nicht sein. Wir sollen Gott über alles fürchten und vor Menschen gar keine Angst haben. Warum denn? Was soll denn passieren, wenn der Schöpfer des Universums, der Anfänger und Vollender bei dir ist? Sagt, ich bin für dich da, ich bin stark, wenn du schwach bist. Deswegen hab keine Angst vor Ablehnung, wenn der Schöpfer des Universums dich angenommen hat. Hab keine Angst vor Versagen, vor Fehlern. Warum? Es hat mal jemand gesagt, unsere größte Angst sollte nicht vor dem Versagen sein, sondern vor dem Erfolg in Dingen, die nicht wirklich zählen. Weißt du, so oft strecken wir uns aus, nach irgendwo erfolgreich zu sein. Aber die Frage ist, zählt es wirklich, dort erfolgreich zu sein? Ich lade dich ein, ey, hab keine Angst vor Fehlern, sondern mach Fehler. Hier in der Church ist der beste Ort, um Fehler zu machen. Hier ist der beste Ort, um unperfekt zu sein, weil wir sind alle unperfekt. Aber hier ist auch der Ort, wo Wiederherstellung passiert, wo Konfrontation passiert, wo Versöhnung passiert, wo wir eine Familie sind. Weil wir sollen uns nicht schämen. Scham ist so ein Gefängnis, kann so ein Gefängnis in deinem Leben sein. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, der Mann und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Es gibt einen Zustand, wo wir uns nicht schämen. Und manchmal denken wir doch, ein bisschen Scham ist doch auch gut, weil sonst machen wir doch komische Sachen. Nein, leb schamlos, aber tu trotzdem manche Dinge nicht, aber nicht aus Scham, sondern weil du ein Leben leben willst, was Jesus gefällt. Und nicht, weil Scham dich kontrolliert und sagt, oh, das darf ich nicht. Sondern, boom, sei frei. Und überleg, wie sieht ein Leben aus, das Gott sich vorgestellt hat für dich? Wie würde Jesus leben, wenn er du wärst? Wenn er 50 Jahre alt wäre, 60 Jahre alt wäre, hier in Winnenden leben würde, jetzt im 21. Jahrhundert, in dieser Zeit? Und als allerletztes, Stolz, Hochmut. Hey, wenn Leistung, manchmal definieren wir uns so über Leistung und wir sind dann so stolz drauf, boah, was wir geleistet haben, was wir können, was du geschafft hast, das Geschäft, das du aufgebaut hast, den Job, den du hast, die Bekanntschaft, die du hast, mit, ja, was du vielleicht, das Häusel, das du gebaut hast oder was auch immer unsere Leistung ist. Manchmal hält uns die Leistung so am Hasseln, weil wir dann auch das weiter füttern müssen. So, wir waren mal wer, dann müssen wir das auch bleiben. So, und, aber weißt du was, wenn Leistung dein Gott ist, dann fühlt sich Pause wie Sünde an. Wenn Leistung dein Gott ist, fühlt sich Pause wie Sünde an. Überleg mal, wie sich für dich Pause anfühlt. Aber wenn Gott dein Gott ist, dann ist Schabbat, dann ist Ruhe, dann ist Pause der Grund, wofür du geschaffen bist. Der Gott hat den Menschen am 6. Tag erschaffen und am 7. Tag hat er geruht. Der Mensch, ich glaube, der Mensch ist dafür geschaffen, mit ihm zu ruhen. Und aus dieser Ruhe, boom, da kann alles kommen, da kommt Freiheit, da kommt Salbung. Da, ich glaube, aus dieser Ruhe kommt alles. Und vielleicht entdeckst du dich dabei, wie du merkst, boah ja, das stimmt. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin frei, aber da gibt es einige Dinge, die mich noch gefangen halten. Ich glaube, wir alle merken, dass es Dinge gibt, die uns noch gefangen halten. Und vielleicht hast du es ganz neu erkannt in dieser Zeit. Und dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch, weil warte ab. Es gibt die Möglichkeit, davon frei zu werden. Aber die Frage ist, wenn ich weiß, okay, ich möchte frei werden, wie werde ich wirklich frei? Und das wird David uns sagen. David.
Vielen Dank, Micha. Genau, wie Micha bereits gesagt hat, gibt es wahrscheinlich in unser aller Leben Dinge, die uns unfrei machen, wo wir einfach noch gefangen sind. Und die Frage ist jetzt einfach, wie können wir wirklich davon frei werden? Für mich selber ist es ein krasses Privileg und eigentlich super crazy, hier oben zu stehen, weil es gab Dinge in meinem Leben, die mich super unfrei gemacht haben, die es mir unmöglich gemacht hätten, hier vorne zu stehen. Ich erzähle euch aber später nochmal mehr dazu, sonst nehme ich jetzt ein bisschen zu viel vorweg. Aber wie werden wir frei? Die Antwort dazu finden wir wie so oft in der Bibel. Die Bibel ist so ein krasses Buch, in dem so viel Wahrheit steht und einfach mit Leben gefüllt ist, die uns frei machen kann. Und in Johannes 8, Vers 35 bis 36 lesen wir: Der Sklave aber bleibt nicht auf ewig im Haus, der Sohn bleibt auf ewig. Wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Also wir lesen hier, indem wir also keine Sklaven mehr sind, sondern Söhne und Töchter. In Römer 8, Vers 15 lesen wir: Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Wenn der Sohn uns frei macht, werden wir wirklich frei sein. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft erhalten, sondern den Geist der Kindschaft. Aber wie kommt es eben dann, dass wir uns trotzdem teilweise unfrei fühlen und wir manche Sünden einfach nicht loswerden in unserem Leben? Und Paulus kennt dieses Gefühl auch sehr gut oder kannte dieses Gefühl sehr, sehr gut. Er schreibt in Römer 7, Vers 19: Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und weiter in Vers 24 schreibt er: Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und das kennen wir doch irgendwie alle, so dieses Hin- und Hergerissensein. Wir wollen eben frei sein, spüren aber irgendwie immer wieder diese Ketten, die uns zurückhalten. Wir wollen nicht sündigen, aber tun es trotzdem immer wieder und spüren einfach so diese Abhängigkeit in unserem Leben, diese Unfreiheit. Und wir wollen eigentlich das Richtige tun, aber tun es irgendwie doch nicht und stattdessen manchmal sogar das Gegenteil davon. Und Paulus schreibt später sogar noch, dass wir von Natur aus an das Gesetz der Sünde versklavt sind. Der Mensch ist von Natur aus nicht gut. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien, fragt Paulus und antwortet direkt danach selbst darauf. Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also durch Jesus können wir wirklich frei werden. Und jetzt, das klingt irgendwie so einfach, ja, Jesus macht uns frei und alles ist gut. Es wäre schön, wenn es manchmal so einfach wäre. Manchmal ist es vielleicht auch so, aber in den meisten Fällen erleben wir, dass es leider nicht so ist. Deswegen hat der ein oder andere vielleicht so diese brennende Frage, aber wie denn? Wie macht Jesus mich jetzt wirklich frei? Und es ist eine sehr gute Frage, auf die ich genauso antworten möchte, wie Jesus oft auf Fragen geantwortet hat, und zwar mit einem Gleichnis. Und zwar geht es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich werde das Gleichnis teilweise in eigenen Worten wiedergeben. Und ein Vater hatte zwei Söhne, die beide bei ihm zu Hause lebten. Der eine Sohn fühlt sich dort aber nicht frei. Er dachte sich, wenn ich mir jetzt schon das Erbe von meinem Vater auszahlen lasse, dann bin ich wirklich frei und kann machen, was ich will. Und genauso tut er es auch. Er lässt sich sein Erbe auszahlen und er entfernt sich von seinem Vater und macht, was er gerne machen will. Er geht seinen Bedürfnissen nach, seinen Wünschen nach, lebt in Saus und Braus. Und eigentlich ist es ja ein total nachvollziehbarer Gedanke. Ist es nicht irgendwie so genau dieselbe Denkweise, die wir so oft in der heutigen Welt erleben, die wir aber auch Gedanken, die wir auch selber so oft haben, wenn ich nur das irgendwie noch hätte, wenn ich das oder das noch hätte, wenn ich eben mehr Geld hätte und finanziell frei wäre, dann würde es mir so viel besser gehen, dann wäre ich wirklich frei. Aber wenn wir in der Geschichte weitergehen, ist es eben so, eines Tages verliert aber der Sohn all sein Geld, beziehungsweise hat all sein Geld aufgebraucht, und es bricht in dem Land eine große Hungersnot herein, sodass er gezwungen war, in einem Schweinestall von einem Bauern zu arbeiten und vor lauter Hunger wäre sogar bereit gewesen, das Futter der Schweine zu essen. Und in seiner Not kommt er aber zur Besinnung. Er sagt sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er kommt also zu dieser Erkenntnis, ich bin ein Sünder. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, jeder, der tut, was die Sünde will, ist ein Sklave der Sünde. Also genau die gleiche Erkenntnis, die auch Paulus hatte. Also der Sohn erkennt hier, ich bin ein Sklave der Sünde. Und was folgt daraus? Er hat diese Erkenntnis und plant, zurück zu seinem Vater zu gehen, also umzukehren von seinen alten Wegen und seine Sünde ihm zu bekennen. Er studiert dafür sogar einen Satz ein, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also er wollte nicht mal mehr als Sohn zu seinem Vater zurückkehren, sondern nur als Tagelöhner, als Knecht, weil er dachte, er ist es einfach nicht mehr wert. Nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Und wer sich als Sklave fühlt, der denkt nicht mehr wie ein Kind Gottes. Auf seine Erkenntnis hin folgt also eine Umkehr und eine Bekenntnis seiner Sünden. Und wie geht die Geschichte also weiter? Der Sohn geht zum Vater und der Vater sieht ihn schon von Weitem und rennt ihm entgegen und lässt ihn nicht mal mehr fertig ausreden. Er nimmt ihn einfach in den Arm, nimmt ihn an, so wie er ist, mit all dem Dreck, den er gerade noch an sich hat. Lässt ihm sofort ein neues Gewand holen, neue Sandalen holen und steckt ihm einen Ring an den Finger. Und zur damaligen Zeit waren Ringe ein Ausdruck von Autorität und von Zugehörigkeit und von Macht. Oft wurden Ringe als Siegelringe verwendet, um damit die Echtheit und Wirksamkeit von Dokumenten zu bestätigen. Und wenn der Sohn also einen Ring an den Finger bekommt von seinem Vater, dann ist das ein Zeichen der Zugehörigkeit und der Sohnschaft. Der Vater gibt ihm also seine Identität als Sohn zurück. Und er nimmt diese Identität als Sohn neu an. Anschließend sagt der Vater, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Und jetzt gab es in der Geschichte ja noch einen zweiten Sohn, der Bruder. Also der zweite Sohn bekommt es mit, dass sein verlorener Bruder wieder aufgetaucht ist und für ihn dieses Fest gefeiert wurde, obwohl er eben in Sünde gelebt hat und es in seinen Augen überhaupt nicht verdient hatte. Deswegen wird er so zornig, dass er zu seinem Vater geht und ihm sagt, ich habe so viel getan und ich habe so viel geleistet und für mich hast du noch nie so ein Fest veranstaltet. Und sein Vater antwortet ihm nur, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der zweite Sohn war also die ganze Zeit im Haus des Vaters und hat sich trotzdem wie ein Sklave gefühlt. Und zwar ein Sklave der Gesetzlichkeiten, ein Sklave der Frömmigkeit oder der Religiosität. Er kannte nur Regeln und Leistung, aber hat seine Identität als Sohn nicht richtig verstanden. Der eine Sohn war also ein Sklave der Gesetzlosigkeit und der andere Sohn war ein Sklave der Gesetzlichkeit. Aber beide waren nicht wirklich frei. Was beide brauchen, ist eben die Beziehung zum Vater. Nur die Beziehung zum Vater kann sie wirklich frei machen. Also die Beziehung zum Vater führt wirklich in Freiheit. Und wir wissen nicht, wie die Geschichte danach weiterging, die endet an der Stelle. Aber wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass der verlorene Sohn, der zu seinem Vater zurückkam, dass der ab sofort bei seinem Vater geblieben ist. Und genau das ist es, unsere Identität von unserem himmlischen Vater neu anzunehmen und nah an ihm dran zu bleiben. In Johannes 8, Vers 35, der Sklave aber bleibt nicht auf ewig im Haus, der Sohn bleibt auf ewig. Und was sind jetzt nochmal zusammenfassend so die Unterschiede zwischen einem Sklaven und einem Sohn? Die Merkmale von einem Sklaven, er hat auch ein Selbstbild eines Sklaven, was bedeutet, ich bin mein eigener Gott. Mein Hauptfokus ist, ich liebe mich selbst, alles, was mir gut tut, ist auch gut. Im Gegensatz dazu, das Selbstbild des Kindes sagt, ich bin ein Mensch und ich bin ein Sünder. Und der Hauptfokus ist, der Vater liebt mich. Und was der Vater gut nennt, ist gut. Denn der Sklave bestimmt seine Identität selbst. Und das Kind hingegen nimmt die Identität von Jesus an, von seinem Vater an. Der Sklave ist motiviert durch Angst und möchte es vielleicht nicht mal wahrhaben, dass er in Angst lebt und hat Angst, alles zu verlieren. Er will nichts verlieren. Das Kind hingegen ist motiviert durch Liebe und hat eigentlich nichts zu verlieren. Der Sklave fragt also, was muss ich tun, damit ich geliebt werde? Das Kind fragt, was darf ich tun, weil ich geliebt bin? Und ich möchte euch jetzt noch ein Zeugnis von mir erzählen, wo ich eben selber Sklave war in meinem Leben. Und zwar vor ungefähr 2 bis 3 Jahren, also ist noch gar nicht allzu lange her, habe ich richtig gelitten unter sozialen Ängsten, unter richtig krasser Menschenfurcht. Und meine Menschenfurcht war deutlich größer als meine Gottesfurcht. Also ich habe sehr viel aus Angst und Scham heraus gelebt. Mir war es nicht möglich, vor Menschen zu sprechen, so wie ich es jetzt hier gerade tue. Mir war es nicht möglich, mit Menschen laut zu beten, selbst mit meiner eigenen Frau teilweise nicht. Und selbst so kleine Situationen wie Smalltalk-Situationen, wo ich einfach nur für kurze Zeit mit fremden Menschen sprechen konnte, das waren für mich teilweise Horrorszenarien. Wir haben bei uns in der Church so eine kleine Zeit, die nennt sich Meet and Greet, die geht nur 2 Minuten, wo wir quasi einfach auf neue Leute zugehen sollen, wo wir jemand Fremdes einfach kennenlernen sollen und einfach mit dem ins Gespräch. Und ich hatte in diesen Situationen solche krassen Ängste. Ich hatte krasses Herzklopfen, Schweißausbrüche. Ich wollte eigentlich nur noch aus dieser Situation raus und fliehen. Am liebsten wäre ich quasi aus dem Saal gerannt. Meine Frau musste oft herhalten als Gesprächspartnerin, um irgendwie nicht mit anderen Leuten reden zu müssen. Und aber was hat sich verändert? Weil heute stehe ich eben hier und stehe vor einer Gemeinde und predige. Was hat sich verändert? Und im Endeffekt hatte ich genauso eine Erkenntnis wie eben der verlorene Sohn. Vieles in meinem Leben war nicht richtig. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich habe Dinge falsch getan und ich habe einfach gemerkt, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben. Und ich habe mich dann entschieden, das Via College zu machen, also eine Bibelschule, eine Jüngerschaftsschule zu machen und habe mich dazu entschieden, ein Jahr lang voll in Gott zu investieren und in die Beziehung zu ihm zu investieren. aus dem einen Jahr sind dann zwei geworden. Aber das erste krasse Geschenk und die erste krasse Veränderung, die ich erlebt habe, war diese neue Identität, die mir mein Vater geschenkt hat. Ich habe neu begriffen, wer ich in Jesus bin. Und durfte das einfach annehmen. Und daraus folgte alles andere. Ich wollte Gott immer besser kennenlernen, immer mehr bei ihm sein, immer mehr werden wie Jesus. Ich durfte lernen, was es bedeutet, einfach nur beim Vater zu sein. Und ich habe immer mehr Zeit mit ihm verbracht, habe stille Zeit in meinem Alltag integriert und lese mehr in seinem Wort. Ich habe ihn besser kennengelernt und habe mich von Gott immer wieder neu herausfordern lassen, so wie übrigens heute auch. Und durfte durch all das Wachstum und Veränderung in meinem Leben erleben. Und jetzt, ich bin selber immer noch im Prozess der Nachfolge, und was Nachfolge bedeutet, ich bin auch noch nicht am Ziel, niemand von uns ist am Ziel und wird es wahrscheinlich auch auf dieser Erde nie sein, wir sind alle im Prozess, aber wenn unser Ziel ist, Jesus immer ähnlicher zu werden, jeden Tag, Schritt für Schritt, dann bedeutet es zuallererst bei Jesus zu sein, wie Jesus zu werden und das zu tun, was er getan hat, also all die geistlichen Disziplinen, die er uns vorgelebt hat, in die Stille zu gehen, in die Einsamkeit zu gehen, unsere Bibel zu kennen, in Gemeinschaft zu sein, den Sabbat zu heiligen, zu fasten, zu bezeugen, großzügig zu sein und so weiter. Eben alles, was uns Jesus vorgelebt hat. Um jetzt zum Schluss nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen. Wie werden wir jetzt also wirklich frei? Das sind die Punkte. Erstens, durch Erkenntnis. Ich bekenne, dass ich Sünder bin. Zweitens, durch Erkenntnis, sorry, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Zweitens, durch Bekenntnis, ich bekenne meine Sünden und kehre um. Drittens, durch Annahme, ich nehme die Liebe Gottes an, die Gnade Gottes und seine neue Identität, die er mir geschenkt hat. Und viertens, beim Vater bleiben. Und beim Vater zu bleiben bedeutet automatisch irgendwann in die Nachfolge zu gehen, den Weg der Heiligung zu gehen und sich kontinuierlich von ihm verändern zu lassen.
Ja, Mann. Ja, das ist es. Vielleicht können wir die Liste nochmal sehen, weil genau das ist der Schlüssel dafür, wirklich frei zu sein. Weißt du, so eine Erkenntnis, die kann ich dir nicht von vorne predigen, sondern so eine Erkenntnis schenkt dir der Geist Gottes, der Heilige Geist. Der Feind, der ist ein Ankläger. Der klagt dich an, der sagt dir, oh, du hast schon wieder und du bist schon wieder und so bist du. Hey, wenn du solche Sätze heute spürst, dann ordne das ein. Das ist der Feind, der dich versucht klein zu machen, der versucht Scham groß zu machen, Angst groß zu machen, deine Vergangenheit groß zu machen. Aber der Heilige Geist, der offenbart Dinge in dir. Ja, manchmal ist es so ganz ähnlich. Auf einmal kommt da was hoch, aber er will dir eine Erkenntnis schenken. Warum? Dass du mit dieser Erkenntnis zum Vater laufen kannst und sagen, Vater, es tut mir leid, ich habe erkannt, was ich getan habe. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Und das nennt man Bekenntnis. Wenn man dem Vater bekennt, es stimmt, ich habe selber gedacht, ich wüsste, was gut ist, und ich habe nicht mehr darauf gehört, was du sagst, das gut ist. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Aber weißt du, was der Vater tut? Der Vater weiß um dein Herz, weil er hat es ja schon gestartet in dir. Er hat dich zu dieser Erkenntnis gebracht und er will, dass du frei bist und dass du die Wahrheit von ihm annimmst und dass du annimmst, wer du bist und wie er dich sieht. Wenn du in Christus bist, dann sieht er seinen Sohn, dann sieht er sein geliebtes Kind in dir. Und sein Plan für dich ist, dass du bei ihm bist. Ich will so eine der letzten Bibelstellen vorlesen. 1. Johannes 1, Vers 9. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist die Wahrheit. Das ist das Wort Gottes. Und das ist das Letzte, was ich dir mitgeben will. Genau, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir wollen auch gleich eine Zeit haben, wo wir uns nochmal darauf also ausstrecken und hören wollen, was Gott heute Morgen noch tun möchte. Weil das Letzte, was ich dir sagen will, ist, das, was frei macht, ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Das haben wir gelesen. Jesus sagte zu den Juden, die ihm Vertrauen geschenkt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, meine Lehrlinge, meine Nachfolger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So heißt es in seinem Wort. Aber die Wahrheit ist nicht einfach nur, jeder hat so seine Wahrheit und was wir für wahr halten, sondern die Wahrheit ist eine Person, ihr Name ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Ziel. So, es geht nicht darum herauszufinden, okay, ist das wahr oder unwahr? Es geht darum, mit Jesus in Verbindung zu sein, mit dem Vater in Beziehung zu sein und dann zu verstehen, Gott, was sagst du zu meinem Leben? Was darf ich dir neu hinlegen? Was darf ich dir bekennen? Von was möchtest du, dass ich frei werde? Und ich sage dir, Gottes Willen zu erkennen, wird immer, immer leichter für dich. Wenn du in der Bibel zu Hause bist, wenn du im Gebet, im Gespräch bist, wenn du übernatürlichen Frieden auf einmal mit Situationen bekommst, die eigentlich für andere wie Sturm aussehen. Das ist der Heilige Geist. Oder wenn wir in Gemeinschaft leben, wir warten manchmal so auf diesen einen, dieses Wort von Gott, der prophetische Eindruck. Aber weißt du, wo es passiert? Es passiert nicht auf der großen Bühne, wo jemand von uns sagt, du, steh auf und boom. Vielleicht auch manchmal, aber es passiert in Gemeinschaft. Wenn wir als Community, wenn wir als Kirche die Geistesgaben leben, wenn wir uns einander ermahnen, ermutigen, trösten, wenn wir prophetisch reden übereinander, wenn wir uns beobachten und sehen und merken, ja stimmt, hey, da steckt etwas in dir. Ich glaube, Gott hat dich zur Freiheit gerufen. Und so will ich dich einladen, so dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir gemeinsam darauf reagieren. Ich lade dich ein, dass du darfst schon gerne schon mal aufstehen. Und ich will dir nochmal drei mögliche Dinge sagen, wie du vielleicht darauf reagieren kannst. Vielleicht ist deine Reaktion darauf eine Sündenerkenntnis. Hier sind ein paar Beispiele genannt worden und du hast gemerkt, stimmt, ich bin ein Sklave. Ich bin ein Sklave. Stimmt, ich bin gebunden. Ich bin gefangen manchmal. Und vielleicht ist in dir dieser Wunsch gewachsen, ich möchte frei sein. Herr, ich möchte endlich frei sein. Das soll weg sein aus meinem Leben. Ich möchte nicht mehr immer wieder in das Gleiche reinfallen. Zu versucht werden ist keine Sünde. Jesus wurde auch versucht, aber der Versuchung nachzugehen. Hey, es ist möglich, frei zu sein. Es ist möglich. Hey, und wenn du das bist, vielleicht ist es für dich ein Schritt, dass du sagst, Jesus, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich eigentlich jemand anderes auf meinem Thron hatte. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich eigentlich vielleicht noch nie, hast du das noch nie gesagt, dass Jesus wirklich der Herr deines Lebens sein soll? Oder du willst es nochmal neu bekennen, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll, dass er auf dem Thron sitzt und niemand anderes. Dann ist heute der Tag dafür. Wenn du dieses Drängen in dir spürst, dann lade ich dich ein. Komm doch nachher nach vorne zum Gebetsteam. Die sind bereit für dich, einfach mit dir zu beten. Und ich will auch mit uns allen gemeinsam aber so ein Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, dass wir einfach gemeinsam das sprechen. Egal, ob du dir, und wenn du diese Entscheidung heute triffst, wenn du das bist heute, dann mach's doch so, dass du es nicht vergisst. Mach's doch so, dass der Feind dich im Nachhinein nicht anklagen kann und sagen kann, Quatsch, das war doch alles, das war nicht so, sondern dass du weißt, nein, an diesem Tag, am 7. Juni 2026, habe ich entschieden, der Jesus soll der Herr meines Lebens sein. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, leg doch einfach deine Hand auf dein Herz, während wir jetzt gemeinsam dieses Gebet beten. Wir schließen alle die Augen, ich bete vor und wir als ganze Church beten nach. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst, so wie ich bin, mit all meiner Sünde. Danke, dass du mir vergeben hast und mich berufst, frei zu sein. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist, für meine Schuld, für meine Sünden, damit ich frei bin. Ich nehme deine Vergebung an und will ab heute als dein Kind leben. Heiliger Geist, ich empfange dich jetzt. Erfüll mich und leite mich mein ganzes Leben lang. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, wenn du das heute gebetet hast, dann mach's fest, dann geh verändert von diesem Ort, sei danach beim Gebetsteam und sprech mit denen vielleicht nochmal drüber oder sei Teil dieser Church, geh in eine Small Group, geh die nächsten Schritte. Hey, aber vielleicht ist für dich, ist es schon kalter Kaffee, du bist schon ganz lang mit Jesus unterwegs, du hast schon gesagt, Jesus soll der Herr deines Lebens sein und du weißt, dass du sündigst, du hast es erkannt, aber vielleicht ist es für dich heute dran, nochmal ganz neu zu bekennen, zu sagen, Jesus, ich will nicht nur so 50% Christ sein oder nicht nur Sonntagschrist, sondern ich will bekennen, ich bin kein Sklave mehr, ich bin ein Sohn, Tochter und ich laufe in dieser Identität. Ich gehe in dieser Identität, ich lebe ein bußfertiges Leben. Ich bin schnell damit, um Vergebung zu bitten und dich um Vergebung zu fragen und ein Leben der Heiligung zu leben. Die Bibel sagt so, jagt dem Frieden nach. Hey, wenn du so ein Jäger sein willst, wenn du sagst, hey, ich bin nicht mehr zufrieden mit so einem normalen Leben. Ich will Abenteuer. Ich will leben mit Jesus. Komm, dann sei mutig. Heb mal kurz deine Hand, wenn du sagst, mir reicht's mit diesem normalen Leben. Wir haben jetzt erst Pfingsten gefeiert. Ich will, dass Gottes Geist fällt, dass er mich erfüllt, dass er mich echt weiter treibt, dass er derjenige ist, dem ich gefallen will. Jesus, und ich, Geist Gottes, ich danke dir für jede Hand, die gerade zu dir nach oben gestreckt ist. Ich danke dir, dass du aber nicht nur oben im Himmel bist, sondern dass du in uns lebst und dass du uns erfüllst. Geist Gottes, erfüll uns jetzt mit jeder einzelnen Zelle bis zu unseren Fingerspitzen, in unserem Gehirn, in unserem Herz. Komm, erfüll unsere Gedanken, erfüll unsere Gefühle. Zeig uns, was wirklich wahr ist, was uns wirklich frei macht. Herr, wir strecken uns aus und jede einzelne Person nach mehr von dir. Wir wollen sehen, wie du Ehen reparierst, wie du uns wiederherstellst, wie du uns neue Berufungen ausgibst, wie du zeigst, wie wir einen Unterschied machen können in unserer Woche, bei unserem Arbeit, bei unserem Job, wie Arbeit auf einmal was Heiliges wird, wie es auf einmal Ministry wird, wie hier hunderte Missionare ausströmen, weil jeder einzelne versteht, ich bin Missionar, wie hier hunderte Evangelisten ausströmen, weil jeder versteht, ich bin ein Träger des Evangeliums. Herr, komm, schick neue Salbung aus für Lehrer, für Pastoren, für Apostel, für Propheten, für Evangelisten. Echt, gieß deinen Geist aus, Gott. Wir brauchen dich mehr als je zuvor. Wir brauchen dich mehr als zu je zuvor. Komm, befreie uns. Befreie uns, mach uns frei. Zeig uns, wer wir wirklich sind, deine Kinder. Amen.